Welche Laborparameter sind überhaupt wichtig? Und das war eine unserer ersten klug entscheidenden Empfehlungen, nicht ein CRP alleine behandeln. Also das Problem ist einfach, dass das ja ein Inflammationsparameter ist, der auch postoperativ physiologisch hochgeht, der auch bei Autoimmunerkrankungen, bei Verbrennung, bei Allergie ganz viele Ursachen haben kann. Und hierzu sind auch von Spellberg Wiki-Leitlinien, die vielleicht ein Begriff wird, auch für die Knocheninfektionen auf den Weg gebracht worden. Und da wird gesagt, ja, wenn wir ein gutes Therapieansprechen haben, sowohl klinisch als auch laborchemisch, wenn wir ein gut orales, bioverfügbares Medikament haben mit guter Evidenz und eine Compliance gesichert ist, dann können wir uns trauen zu oralisieren.
Sie hören den Springer Medizin Podcast.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind zur 13. Folge des Springer-Podcastes Die Innere Medizin in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Letztes Mal war es ein Videopodcast mit Elisabeth Mecker-Hermann, direkt vom Kongress, von der Jahrestagung der DGIM in Wiesbaden. Da ging es um Rheuma, diesmal geht es um Infektiologie. Und ich freue mich ganz besonders, einen wirklich herausragenden Gast zu haben, nämlich Frau Professor Norma Jung aus Köln. Norma Jung ist Infektiologin, eine unserer bekanntesten Infektiologinnen. Sie ist in Marburg geboren, ist in Bad Kreuznach groß geworden. Das passt ganz gut, weil daher kennt sie Elisabeth Mecker-Hermann von unserem letzten Podcast schon und hat dann erstmal Chemie studiert, nämlich in Freiburg, dann ein Jahr in Großbritannien. Ist dann zurück nach Köln gekommen, hat die Chemie abgeschlossen und sich dann überlegt, dass Medizin vielleicht doch ein spannendes Gebiet sei und mehr oder weniger parallel damit angefangen, hat dann ein Jahr auch in der Medizin in Lissabon verbracht. Ich wundere mich, wie gut sie heute Portugiesisch noch spricht. Das finde ich eine außerordentlich schwierige Sprache. Und hat dann ihren weiteren Werdegang überwiegend in Köln gemacht. Promoviert hat sie sich in der Endokrinologie bei Dirk Müller-Wieland und quasi Promotion und Diplomchemie gemeinsam abgeschlossen. Und in der Klinik von Michael Halleck ist sie zuerst Onkologin geworden. Und ich kenne viele Infektiologen, die irgendwann mal in der Onkologie angefangen haben. Woran liegt das, Frau Jung, warum sich Hämato-Onkologen dann doch überzufällig häufig für Infektiologie interessieren?
Ja, lieber Herr Lersch, vielen Dank für die sehr netten einführenden Worte. Woran liegt das? Ich glaube, dass eben auch Infektionen bei unseren immunsupprimierten Patienten in der Hämato-Onkologie dazugehören zum täglichen ärztlichen Tun, sodass da alleine schon das Interesse wächst, diese Patienten auch infektiologisch richtig gut zu behandeln.
Das heißt, Sie sehen infektiologische Fälle, die ein Kardiologe eigentlich nie zu sehen kriegt. Mit ungewöhnlichen Erregern, mit der Notwendigkeit für ungewöhnliche Antibiosen. Und das ist wahrscheinlich einer der Motivatoren. Bei uns in München ist das ähnlich. Auch da ist eine ganz hohe Expertise für die Infektiologie. Wir haben jetzt eine eigene Professur geschaffen und einen eigenen Bereich aufgebaut. Aber ursprünglich kam das auch mal aus der Hämato-Onkologie. Es tut sich ja unheimlich viel in der Infektiologie. Ich muss mich hier outen als gescheiterter Infektiologe. Ich habe mal die Weiterbildung gemacht, war zur Prüfung zugelassen und durch einen Wechsel der Ärztekammer hat man dann in meiner neuen Ärztekammer entschieden, dass ich die Prüfung nicht machen darf, weil dort gab es als erstes Bundesland schon den Facharzt für Infektiologie oder die Spezialisierung, während überall sonst man die Zusatzweiterbildung gemacht hat. Was sagen Sie zu der Entwicklung?
Also ist natürlich ein Riesenerfolg, dass es jetzt fast, leider noch nicht in allen Bundesländern, fast überall den Facharzt für Innere und Infektiologie gibt. Das war ja schon auch ein langer Prozess, wo viele Argumente gesammelt wurde, auch und die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin sehr unterstützt hat. Und ich glaube, das zeigt einfach nochmal, wie wichtig dieses Querschnittsfach ist und weiter wird auch mit ganz neuen Therapieformen, die wir auch haben, mit neuen Infektionen. Also da ist eine wahnsinnig schnelle Entwicklung auch.
Da hat sich wirklich viel getan. Und ich erinnere mich mit Freude an die Kämpfe mit Bernd Salzberger und Gerd Fettgenheuer, gerade bei euch in Köln, um den Facharzt. Da hat Corona mal geholfen. Da gab es nämlich ein Einsehen, dass es vielleicht die Virologen nicht ausreichen, um Patienten zu versorgen, die ja oft Politik beraten haben und nicht so sehr die Infektiologen. Und da hat dann der Ärztetag auch zugestimmt. Was sich aus meiner Sicht geändert hat, ist, wie lange geben wir Antibiotika? Also ich habe noch gelernt, immer genau 5 Tage, genau 7 Tage. Was hat sich da geändert? Wie steuern wir heute die Dauer einer Antibiotikatherapie?
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Das war auch auf dem Kongress bei dem DGIM vom Paradigmenwechsel, durfte ich dazu auch vortragen. Also ich glaube, früher wurde ja immer gesagt, man soll den Blister aufnehmen, weil das sonst resistent wird. Ich glaube, das ist wirklich überholt, sondern man soll sonst, wie auch in der Medizin, eben sehr rational nach Studienlage handeln. Und da, wo wir nicht genau Studien haben oder wo, Sie wissen es ja selber aus Ihrem Fach, der Patient nicht genau an dieses Studienkollektiv passt, weil er doch anders ist, eben klinisch gucken, sprich die Therapie an und danach handeln. Und gerade dieses 5-7 Tage finde ich hervorragend, wer das auch nachlesen will, sehr gut von Paul Sachs 2010 im New England Journal mal veröffentlicht, so eine fast Satire, muss man sagen. Was rät der Infektiologe? Ist es eine leichte Infektion 5 Tage? Ist es eine schwere 7 und spricht es nicht an? Ein Vielfaches davon. Also er bringt es so überspitzt auf den Punkt, wie manchmal es gehandhabt wird. Ich finde, das hilft dem Humor, das anzugehen und dann wieder zurückzugehen und mal zu überlegen, was ist hier wirklich rational, wie lange wir behandeln sollen.
Und wie steuern wir am besten? Nach klinischem Befund hat der Patient noch Fieber. Brauchen wir dafür Labor? Welche Parameter nehmen wir da? Welche Krankheitsbilder? Eine Osteomyelitis ist was völlig anderes als ein unkomplizierter Harnwegsinfekt. Brauche ich da immer einen Infektiologe? Sie müssen wissen, die meisten unserer Zuhörer sind keine Infektiologen, sondern sind hausärztliche Internisten, Allgemeinmediziner, Studierende der Medizin und wirklich Generalisten.
Also ich glaube, ich kann es vielleicht an 2 Entitäten mal erklären. Ganz unterschiedlich, zum Beispiel die gramnegative Blutstimminfektion. Da gibt es immer mehr Studien in letzter Zeit, wo man randomisiert 7 versus 14 Tage geschaut hat und sieht, dass 7 Tage nicht unterlegen sind. Das heißt, ein Patient spricht wirklich gut an, dann sind 7 Tage ausreichend bei einer gramnegativen Blutstimminfektion. Mhm. Weichgewebe, das ist, finde ich, oft ein sehr schwieriges Feld in dem Sinne, dass es eben eher ein Range ist von 5 bis 14 Tagen oder haben wir sogar eine Fasziitis dann noch länger. Und da geht es wirklich darum, dass wir uns auch wirklich den Patienten sowieso als Grundprinzip gut untersuchen und wo auch immer die Weichgewebeinfektion ist, uns das Areal gut angucken und da das Therapieansprechen klinisch beurteilen. Das ist sicherlich auch ein Faktor.
Wir als Internisten sehen natürlich häufig auch diabetische Füße. Das ist wirklich ein zunehmendes medizinisches Problem. Was machen wir da? Müssen wir abstreichen? Müssen wir Biopsien machen, um die Antibiose zu steuern? Machen wir das blind? Müssen wir die Durchblutung sichern? Also das sind alles so Fragen. Für mich ist das immer ein großes Thema gewesen.
Also da kann ich auch auf eine gute Literatur verweisen, jetzt mal so im Gesamtschau, wenn ich noch mal kurz bei der Therapielänge bleibe und dann gehe ich gerne konkret auf Ihre Fragen der Diagnostik auch ein. Also die International Working Group für den Diabetes und Fuß hat 2023 ein umfangreiches Werk an Leitlinien dazu auf den Weg gebracht und man kann so grob als Hausnummer merken, wie lange therapiere ich. Das hängt natürlich auch vom chirurgischen Vorgehen ab. Ja. Also sagen wir mal, er ist wirklich resiziert worden im Gesunden, wenn wir eine Resektion haben, dann kann man auch wenige Tage später danach das Antibiotikum absetzen. Aber ist er nur teilweise nicht ganz im Gesunden, sagten die Empfehlungen ungefähr 3 Wochen und ist es nicht resiziert worden, dann 6 Wochen. Und es sind gerade aus Zürich randomisierte Studien auf dem Weg, habe ich eben noch mal reingeguckt. Die Studien sind completed, das heißt, ich hoffe wirklich, dass wir bald die Ergebnisse kriegen. Eine Pilotstudie ist schon veröffentlicht worden und die hat das wirklich in so 4-Facharmen aufgeteilt, Weichgewebeinfektion, Knocheninfektion, Debridement, Amputation. Daran sieht man, wie komplex das Ganze ist. Und das wirklich geguckt, reichen auch bei dem kompliziertesten, das heißt nur Debridement mit Knochen, 3 versus 6 Wochen. Kann gut sein, dass wir auch kürzer behandeln können. Aber ganz wichtig, was Sie eben sagen, multimodaler Ansatz. Wir brauchen ganz viele Fachdisziplinen. Der Diabetes muss besser eingestellt werden. Die Gefäßdurchblutung sollte möglichst gewährleistet werden, weil wenn das nicht durchblutet ist, kann auch unten kein Antibiotikum ankommen. Dann kann es nicht heilen.
Da muss der Angiologe ran.
Genau. Also das ist wirklich ein multidisziplinäres Krankheitsbild, wo viele mitarbeiten sollten, um das Beste zu machen. Und Abstriche, am besten tiefe Gewebeproben, wenn man die gewinnen kann. Häufig ist das sowieso ein chronisches Krankheitsbild. Wenn die Patienten nicht septisch sind, hat man Zeit zu warten. Auch wenn der kommt und wir haben den Verdacht, können erstmal den Chirurgen Proben nehmen lassen, weil wir eben, wie eben gesagt, auch länger therapieren müssen und dann am besten gezielt.
Wir Deutschen tun uns ja wegen der Sektorengrenze schwer mit dem Übergang vom stationären in den ambulanten Bereich. Und die erste Frage, die mir da in den Sinn kommt, ist, wie lange müssen wir IV die Antibiose geben und wann können wir umstellen auf eine orale Medikation? Früher war es so, so lange wie möglich IV, nur weil ein stationärer Patient ist ein guter Patient und ein Patient, dessen Behandlung bezahlt wird. Heute sehen wir das zum Glück ein bisschen differenzierter. Wie gehen wir damit um? Wo und wann können wir schon im stationären Aufenthalt durch eine orale Medikation ersetzen, die natürlich wesentlich kostengünstiger ist?
Da gibt es auch einige wirklich Landmark-Studien aus den letzten Jahren, auch zu Knocheninfektionen, die eben aus England gezeigt hat, 2 Arme bis zu 7 Tage IV, die andere länger IV. Und man sieht, das Non-Inferior Design wurde erfüllt. Es lag keine Unterlegenheit in der Heilung vor, wenn man nur kurz IV behandelt wird.
Und dann umstellt auf oral.
Es gibt natürlich ein paar Prinzipien, die man befolgen muss. Und hierzu sind auch von Spellberg Wiki-Leitlinien, die vielleicht ein Begriff wird, auch für die Knocheninfektionen auf den Weg gebracht worden. Und da wird gesagt, ja, wenn wir ein gutes Therapieansprechen haben, sowohl klinisch als auch laborchemisch, wenn wir ein gut orales, bioverfügbares Medikament haben mit guter Evidenz und eine Compliance gesichert ist, dann können wir uns trauen, zu oralisieren. Und so gibt es auch einige Übersichtsarbeiten, die das bestätigen.
Bei welchen Antibiotika geht das denn besonders gut, der Wechsel von IV zu oral?
Also ich glaube, man muss immer beachten, so das Paradebeispiel. Ich sage jetzt nicht, dass wir bei der Fußinfektion Cefuroxim geben, aber Cefuroxim ist einfach sehr schlecht bioverfügbar. Wir haben es bei uns von der Hausliste genommen, dass wir, wenn wir IV geben, manchmal eine andere Substanz oral geben. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Oder wir geben Cefazolin bei Staphylococcus IV und dann würden wir oral zum Beispiel Clindamycin, Cotrimoxazol, Doxycyclin, gut bioverfügbare Medikamente oder Chinolone geben, die dann wirksam sind.
Also durchaus die Substanzklasse wechseln, solange ich im gleichen Spektrum bleibe.
Genau.
Das ist der Wechsel von IV oral, aber Sie haben eben schon erwähnt, man kann ja auch ambulant IV machen. Das fällt uns Deutschen wiederum sehr schwer, weil der Patient nicht ambulant in der Betreuung des Krankenhauses bleibt, wie das in vielen Ländern der Fall ist, die eigene Antibiotika-Teams haben, die dann rausfahren zu den Patienten, um den stationären Krankenhausaufenthalt zu verkürzen. Wie gehen wir da in der deutschen Situation? Gibt es inzwischen viel oder ausreichend Niedergelassene, die dann auch eine IV-Therapie übernehmen? Gibt es Schwesternteams? Gibt es PTA-Teams, die dann auch bei einer langwierigen IV-Therapie zu Hause zur Verfügung stehen?
Ganz wichtiges Thema. Erstmal vorab gesagt, ist es ein Thema, was international schon viel länger durchgeführt wird.
Ja, ihr habt dazu doch mal ein INNO-Projekt, INNOFORM-Projekt.
Genau, das CARPAT, also ambulante Antibiotikatherapie in der Metropolregion Köln, unter der Leitung meiner Kollegin Clara Lehmann, auch erfolgreich abgeschlossen. Da wurden 78 Patienten behandelt und ich habe das eben nochmal nachgelesen, 1782 stationäre Krankheitstage gespart mit diesen 78 Patienten.
Okay.
Ich glaube, das wird viele ärztliche Direktoren und kaufmännische Direktoren interessieren. Neben natürlich auch, was wir ja auch wissen, gerade ältere Patienten, wenn die länger im Krankenhaus sind, mit den ganzen negativen Folgen, Frailty, aber auch die nosokomialen Infektionen, die verhindert werden könnten. So, das ist auch ein Abschlussbericht 23 vom GBA-CAP, der positiv beschieden wurde. Aber es ist von den kassenärztlichen Bundesvereinigungen noch nicht umgesetzt. Und das spielt natürlich eine Rolle, weil einfach die Bezahlung noch nicht geklärt ist. Also es ist einfach im Katalog, im EBM nicht drin. Und weil es ist ja Aufwand, man kann die Antibiotika verschreiben, wenn sie im Zulassungsbereich sind, aber all die Sachen drumherum, ne, die Laborkontrollen und so, all dieser Aufwand, der drumherum besteht, der ist nicht richtig abgebildet. Und das ist in Deutschland, glaube ich, noch eins der Probleme, warum es nicht. Es gibt einzelne Zentren, die es machen, wir machen es auch, aber nicht in der Breite.
Das ist wirklich mal wieder fatal. Das ist das, was alle Länder können, wir nicht können, weil es nämlich dann nicht mehr aus dem Krankenhausbudget, sondern aus dem KV-Budget kommt und dann nicht mehr zu den Niedergelassenen geht, sondern zu den Infektionsdiensten. Wer könnte es denn machen? Also was wir natürlich in der Fläche aus dem KV-Budget sehr gut etabliert haben, sind einmal enterale Sondenernährung oder IV-parenterale Ernährung. Das übernehmen dann meistens Apotheken oder große Firmen, die so etwas anbieten und rechnen es mit den Kassen direkt ab. Das andere ist der SAPV, also der ambulante Palliativdienst, der auch nach Hause geht und aus dem KV-Budget abrechnen darf. Warum können wir sowas nicht für die Behandlung von Infektionen mit IV-Antibiotika schaffen oder diesen anderen ambulant tätigen Einrichtungen übertragen? Wie habt ihr das in Köln gelöst?
Also wir haben es in Köln gelöst, dass wir eben zu Teil sehr, sehr eng an der Grenze über unsere Ambulanz das machen. Die Patienten werden einbestellt. Okay.
Die kommen dann und es ist nicht zu Hause.
Es ist zu Hause, doch, die werden entlassen, aber die kommen in unsere Ambulanz zu den Kontrollen. Man muss ja schon sehen, dass es gut ist. Das wird zu Hause auch mit den verschiedenen Firmen, die das zur Verfügung stellen, gut kontrolliert, aber das ist halt sehr, sehr eng berechnet und häufig defizitär.
Okay. Labor. Wie messe ich den Verlauf? Was brauche ich im stationären Verlauf bei einer Infektion, um die Effizienz der Antibiose, die Dauer der Antibiose festzulegen? Und was brauche ich im niedergelassenen Bereich? Ist das ein großes Spektrum? Muss ich regelmäßig Blutkulturen auch bei fieberfreien Patienten machen? Mit welchen Parametern monitore ich das am besten? Leukozytenzahl, CRP, Procalcitonin oder IL-6? Wie weit reicht dieses Spektrum?
Also ich glaube, IL-6 ist mehr in der Kindermedizin verbreitet. Wichtig, und das bringe ich in aller meiner Vorlesungen, habe ich so einen spannenden Fall, dass man guckt, welche Laborparameter sind überhaupt wichtig. Und das war eine unserer ersten klug entscheidenden Empfehlungen, nicht ein CRP alleine behandeln. Also das Problem ist einfach, dass das ja ein Inflammationsparameter ist, der auch postoperativ physiologisch hochgeht, der auch bei Autoimmunerkrankungen, bei Verbrennung, bei Allergie ganz viele Ursachen haben kann.
Akuter Pankreatitis, auch wenn sie nicht infiziert ist, hochgeht.
Genau. Das ist eben das Schwierige, deswegen der klinische Einschätzung ist wichtig oder es kommt spät hoch. Ich hatte auch, bringe ich immer in die Vorlesung, Pneumokokken-Pneumoniefall, wo einfach das CRP an Tag 3 richtig hochgegangen ist, der Patient aber schon richtig klinisch angesprochen hat. Man muss dann auch im Kopf haben, wann kommt es denn erst hoch? Also das ist wichtig, das zu bewerten. Aber natürlich, es gibt uns einen ganz guten Anhalt. Meine klinische Erfahrung ist, dass es häufig zu häufig gemacht wird, so diese täglichen Abnahmen, wenn man den Patienten klinisch kontrolliert. Wo es ja schon noch diskutiert wird, gerade das Procalcitonin bei der ambulant erworbenen Pneumonie, ob es da nicht sinnvoll ist, gibt es auch eine randomisierte Studie aus dem Intensivbereich, vor Jahren schon publiziert, die zeigen konnte, dass man damit antiinfektiver sparen kann, ohne die Sterblichkeit zu erhöhen. Ich glaube, da waren es damals 2,5 Tage, die man sparen konnte. Nun sagen wir, da waren wir ja am Anfang, ja, jetzt schließt sich der Kreis, die ambulant erworbene Pneumonie, neue Daten, meistens sind 5 Tage ausreichend.
Ne? Ja.
Dann muss man so fragen, und normal sagen wir ja, der Patient soll schon 2 Tage fieberfrei stabil sein. Ne? Also wie kriegen wir das noch verkürzt, wenn wir so Infektionen sehen, wo es sowieso nur sehr kurz ist? Also das muss man dann auch immer rational anschauen.
Rika Drenert, die unser ABS-Team in München leitet, sagt mir immer, die Kosten sind nicht mehr das Relevante, sondern die Resistenzen. Deshalb brauchen wir Disziplin bei der Gabe von Antibiotika. Das gilt nicht für die neuen Reserveantibiotika, die sehr teuer sind und die wir nur sehr restringiert irgendwie zulassen. Welche spielen denn da eine Rolle? Und da wir ja alle unter wirtschaftlichem Druck sind, wo müssen wir da aufpassen bei deren Einsatz?
Also das ist ja auch vom GBA geregelt. Also einmal das RKI definiert eine Liste im B-Farm der Reserve-Antiinfektiva. Und die haben ja auch so eine Sonderrolle. Einmal, dass wir genau sagen müssen, welche Antiinfektiva, warum wir die einsetzen. Das müssen wir gut begründen, wenn wir sie eingesetzt haben. Aber auf der anderen Seite muss der Zusatznutzen nicht überprüft und gezeigt werden, damit es finanziert wird. Da gibt es eine Sonderregel, da hat sich das Gesetz, das Sozialgesetz 2021 geändert. Wir setzen das ein, wenn wir es wirklich brauchen. Also zum Beispiel Cefiderocol, Ceftolozan, Tazobactam, ein neues Cephalosporin mit einem alten Beta-Lactamase-Hemmer. Wir haben aber auch Ceftazidim, was wir gut kennen, mit Avibactam, eine neue Komponente dazu. Also gibt es verschiedene, die wir auch, hätte ich auch vor 15 Jahren nicht gesagt, dass wir sie hier brauchen, die wir auch bei unseren Patienten brauchen, weil anderes nicht mehr wirkt. Also da muss man ganz rational mit umgehen. Es gibt es vereinzelt bei unseren, aber auch viele natürlich. Wir haben natürlich andere Länder, wo die Resistenzen ganz andere Dimensionen haben als zum Glück.
Woran liegt das? Wir sind ja da in Deutschland überraschend gut. Wir brauchen selten Ceftolozan bei besonders gramnegativen Problemen. Wir haben große Probleme mit Ukrainern, die als Soldaten, Kriegsversehrte zu uns kommen, mit einem Spektrum an Resistenzen, wie wir sie eigentlich bei uns nicht sehen. Warum tun sich andere Länder so viel schwerer bei multiresistenten Erregern?
Da gibt es immer wieder verschiedene Theorien, verschiedene Faktoren, die da, glaube ich, eine Rolle spielen. Es spielt auch ein Faktor Geld, wie viel Geld ist im Gesundheitssystem, wie sind so die Hygienemaßnahmen. Ein Faktor aber auch, es gibt eine sehr schöne Studie, vor vielen Jahren schon veröffentlicht, wo mal gezeigt wurde, Antibiotika over the counter offen, also jeder kann es frei in der Apotheke kaufen.
Aus Indien kenne ich das, ja.
Ja, oder selbst Spanien, gucken wir uns die Streptokokken, die Resistenzdaten an, Spanien, Deutschland und so. Und da konnte man eine gute Korrelation, fast eine Gerade sehen zwischen Antibiotikaverbrauch und penicillinresistenten Pneumokokken zum Beispiel.
Wenn sie OTC verkauft werden, ohne Rezept, das ist ja interessant.
Und das hilft uns natürlich auch in der Argumentation, so wie Frau Drenert das eben auch. Also wenn wir übermäßig geben, dann unterstützen wir die Resistenzen. Also wirklich rational einsetzen. Und das ist natürlich eine Haltung. Das ist aber auch Geld in manchen Ländern. Das sind Hygienemaßnahmen. Ist multifaktoriell. Und da können wir auch nach Griechenland gehen, Türkei. Also wenn ja Leute, ich glaube, es sind nur 5, 6 Länder, wo wir keine Abstriche machen, wenn die Patienten ins Krankenhaus kommen, weil wir gucken müssen, haben die vielleicht multiresistente Erreger. Und die müssen erstmal in ein Einzelzimmer, bis wir wissen, die haben nichts, was dann weiter sich verbreiten kann.
Und das ist ein Problem der Überverschreibung. Und bei der Unterverschreibung vor dem Ukraine-Krieg habe ich selber noch viele russische Patienten mit Tuberkulose behandelt, die dann mit einer oder zweier Therapie behandelt wurden und nicht mit einer Triple oder Quadruple und die dann ganz komplexe Resistenzen, aber dann von TBC hatten. Das wäre dann eine Unterverschreibung, während das hier, das ist interessant, das war mir nicht klar. Wir wollen natürlich über auch spannende Forschungsthemen reden. Sie sind ja engagiert in der Forschungsgruppe in Köln auch. Was gibt's denn Neues in der Zukunft? Worauf müssen wir uns einstellen? Mir fällt da sowas ein, Viren gegen Bakterien, also Phagentherapie. Dürfen wir da Entwicklungen erwarten, die bei uns zu einem Umdenken führen wird?
Umdenken weiß ich nicht, ob ich so weit gehen werde, aber ich glaube, es ist einfach ein weiterer Baustein, den wir nehmen können, um eben unsere Patienten besser zu behandeln. Das ist ja schon lange bekannt, die Phagentherapie, ja. Mehr so in den ehemaligen Sowjetunion-Ländern auch etabliert. Aber dort unter anderem, also das war nicht Good Manufacturing Practice, das ist eben anders, wie es dort hergestellt wird. Deswegen ganz schwierig, Daten auch übertragbar. Und das ist, wo es im Moment auch eben hier Entwicklung gibt, sehr viel Forschung.
Die Belgier und Franzosen machen da relativ viel, ne?
Ja, das stimmt. Ja. Und bei den Belgiern ist das anders. Die müssen das eben nicht nach GMP herstellen, sondern die haben so eine extra Erlaubnis zur Herstellung, die aber behördlich geprüft wird. Also das ist nicht so ganz frei. Deswegen geht das bei ihnen. Aber für uns in Deutschland gilt eben, und da sind viele auf dem Weg, das wirklich zu initiieren, dass es eben nach GMP auch wirklich Facilities gibt, um es herzustellen.
Ja, die tun sich ja auch beim Mikrobiomtransfer viel leichter, weil die Regularien in Deutschland immer nur hospitalgebunden sind und man sonst als Hersteller riesige Kriterien erfüllen muss, wenn man für einen Patienten in einem anderen Krankenhaus eine Herstellung vornehmen will.
Ja, das ist schwierig. Aber es gibt eine S2K-Leitlinie, die gerade in Revision sind, auch unter der Leitung der DGI. Man hat ein Netzwerk gegründet im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung, wo sich viele auch angeschlossen haben, gab große Sitzungen jetzt auch auf dem Europäischen Kongress. Also da ist sehr, sehr viel in Bewegung. Man will eben das auch standardisierter haben. Das ist auch gar nicht so einfach. Nicht einfach so dieses Phagogramm so einfach wie ein Antibiogramm zu verstehen. Man hat eben auch Studien durchgeführt. PhagoBurn war so eine Studie, wo man aber hinterher gesehen hat, okay, das wurde nach GMP hergestellt, aber hat das überhaupt die Aktivität noch gehabt, die man gebraucht hat, weil da das eben ein negatives Ergebnis gebracht hat. Aber umso wichtiger, wenn wir über Wissenschaft sprechen, dass wir diese Ergebnisse auch publiziert kriegen. Das ist ja manchmal so eine Bias in der Wissenschaft, dass die negativen Ergebnisse nicht so oft publiziert werden.
Aber heute wäre die Zusammenfassung, sind wir noch nicht so weit, dass wir mit einer Phageninfusion ein IV-Antibiotikum ersetzen könnten.
Ich glaube, es wird auch mehr additiv kommen. Also es gibt individuelle Heilversuche, ja, die gibt es schon, die werden auch zum Teil in Deutschland durchgeführt, aber schwierig durchzuführen, aber die gibt es schon. Das wird ja auch appliziert, sowohl lokal als auch zentral. Aber es wird am ehesten wird die Entwicklung so im Moment die Experten sein, additiv zum Antibiotikum, aber mal gucken, wie es weitergeht.
Ein Grund, den man immer wieder zu hören bekommt für die verbreiteten Antibiotikaresistenzen, ist natürlich der unkritische Einsatz von Antibiotika in der Tiermedizin. Ich habe jetzt gerade gelernt beim Besuch eines großen Bauernhofes, dass grundsätzlich alle Zuchtküken erstmal mit Antibiotika behandelt werden, ohne das Vorliegen irgendeiner Infektion, weil sie schlicht und einfach 400 Gramm schwerer werden am Ende der Aufzucht. Ist da eine Regulierung absehbar, dass der Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung, muss man sagen, ist ja nicht mehr wirklich Tiermedizin, obwohl die Tierärzte die Antibiotika ja verkaufen. Ist da eine Änderung absehbar?
Also finde ich ganz spannend, weil es gibt ja von der UN Goals, die definiert wurde für 2030 und da gibt es die 10-20-30%-Regel. Ich lasse mal 10% jetzt weg, 20% weniger inadäquater Einsatz von Antiinfektiva in der Humanmedizin und 30% als Ziel definiert weniger inadäquater Einsatz in der Veterinärmedizin.
Okay.
Und es gibt da auch über den ECDC, also über die europäische Organisation zusammen mit der Veterinärbehörde jetzt auch Berichte, die genau zeigen, verschiedene Länder, wie ist da der Verbrauch in der Veterinärmedizin und auch die von den Tieren, die für den Verzehr eben gehalten werden und wie ist deren Resistenzentwicklung von typischen Erregern. Und da hat man eigentlich gesehen, da gibt's gerade auch einen neuen Bericht, dass von 14 bis 21 das deutlich zurückgegangen ist, der Antibiotikaverbrauch europaweit in der Tiermedizin.
Und das korreliert zum Rückgang von Resistenzen oder nicht?
Genau, also die Resistenzen sind auch gleich. Ob das genau zu korrelieren ist, da bin ich jetzt überfragt. Aber da werden auf jeden Fall, werden weltweit, aber auch europaweit, sind Aktivitäten in Gang.
Und die wirken schon. Das ist ja wirklich gut zu hören. Mhm. Antikörpertherapien gibt es jetzt auch zum Beispiel bei HIV. Ist das ein Zukunftsprojekt, was die bisherige Therapie irgendwann ersetzen kann oder sogar zu einer Heilung führen kann? Das sind ja auch neuere Entwicklungen, die ich nur von der Seitenlinie interessant beobachten kann.
Also ob sie sie ersetzen können, man weiß es nicht. Bezutuzumab war ja zugelassen, zum Beispiel für die Clostridioides difficile Infektion.
Ja.
Das ist, glaube ich, gerade vom Markt genommen worden. Aber es ist gerade ein neuer Antikörper auch von der Firma in der Phase 1 gegen das Toxin B. Mhm. Aber auch da in Köln sogar sehr große Basisforschung im Gange, zum Beispiel gegen Pseudomonas, so weit gediehen, dass jetzt man in den Startlöchern sitzt, da eine GMP-konforme Produktion zu beginnen. Ob das dann alleine ist, meist eher mit Antibiotika noch zusammen. Aber ich glaube, das ist so ein personalisiertes, multimodales Konzept, was auch kommen wird.
Spielt das im HIV-Bereich schon eine Rolle?
Auch Studien, die laufen, okay. Auch eine nächste, die auf den Weg kommt.
Mhm. Prima. Ja, also das sind wirklich ganz spannende Themen, die wir heute besprochen haben. Vom Einsatz in der ambulanten Therapie über die Umstellung von der IV auf die orale Therapie bis zu den Reserveantibiotika. Ich freue mich unheimlich, Frau Jung, dass Sie sich auch bei Klug entscheiden der DGEM so stark engagieren und auch immer wieder Vorträge dazu halten, unter der Überschrift »Weniger kann mehr sein«. Alle, die das noch ein bisschen nachlesen wollen, in etwas mehr Tiefe, Norma Jung und Bernd Salzberger haben dazu im Februarheft der Zeitschrift für Innere Medizin tatsächlich ein ganzes Heft gemacht. Das können Sie sich angucken. Ich danke Ihnen alle fürs Zuhören und fürs Downloaden und insbesondere für Norma Jung aus Köln.
Herr Laich, Ihnen vielen Dank für dieses tolle, spannende Gespräch, was mich auch sehr inspiriert hat.
Bis zum nächsten Treffen, Frau Jung.
Ja, ciao. Tschüss, Herr Laich.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.